Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 9. April 2026.
Hallo Heike.
Hallo Andreas nach Rom. Ich grüße dich herzlich.
Ich grüße dich bei dir zu Hause in Norddeutschland.
Ja, ich war Ostern in Ostfriesland. Du warst wahrscheinlich in Rom, ne? Mittendrin in allem.
Wie sich das gehört zu Ostern. Also wo willst du zu Ostern sein? Na hör mal,
in Ostfriesland. Eier suchen im Garten. Ich habe nichts von der ganzen Ostermesse gesehen. Ich gestehe es gleich, aber ich habe mir im Nachhinein ein bisschen was angeguckt. Nur für dich.
Ach, es hat eine Zeit gegeben im Kirchenstaat, da wurde man inhaftiert, wenn rauskam, dass man die Ostermesse geschwänzt hatte.
Ach was, na gut, aber das gilt ja nur für Katholiken, oder?
Das Dorf stand Gefängnis. Ich glaube, das galt für jeden, der im Kirchenstaat lebte. Ich meine, da gab es ja keine Protestanten. Wenn du Protestant warst, kamst du sowieso in den Knast.
Ja gut, hast auch wieder recht. Gut, also ich hätte in jedem Fall verloren. Da hätte ich auch nicht gucken müssen. Gut, also wie war es denn für dich? Wo warst du genau? Wo war dein Platz? Was hast du gesehen? Wie hast du es empfunden? Ich will alles wissen. Alles.
Ja, erstmal fing es ja an am grünen Donnerstag. Das, weißt du ja, war für mich viele, viele Jahre lang ein Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten, weil Papst Franziskus hatte eine Neuerung eingeführt, die war für uns Vatikan-Journalisten damals eine Sensation, weil der Gründonnerstag ist die sogenannte traditionelle Fußwaschung. Also Fußwaschung, das ist wirklich, da werden wirklich Füße gewaschen, das heißt nicht nur so, sondern... In der Tradition der Kirche, um daran zu erinnern, wie Jesus Christus den Aposteln die Füße gewaschen hat, was ja eine ziemlich dreckige Angelegenheit war, wie du weißt, die sind ja durch viel Kot gelaufen und waren barfuß, hat der Papst viele Jahre lang immer in der Lateransbasilika zu Beginn der Osterfeierlichkeiten am Gründonnerstag 12 Priestern der Diözese Rom die Füße gewaschen.
Genau. Und Franziskus hat es ein bisschen anders gemacht. Ne? Der hat sich um Leute gekümmert, denen jetzt nicht so oft die Füße gewaschen wurden. Und dies Jahr?
Der hat das komplett anders gemacht. Also ein bisschen anders hätte uns damals ja nicht vom Stuhl gehauen, wenn er gesagt hätte, okay, wir machen das in der Lateransbasilika und diesmal wasche ich 10 Nonnen die Füße. Wäre ja auch möglich gewesen. Aber er hat jetzt nicht nur den Ort geändert, sondern hat gesagt, ich gehe gar nicht in die Lateransbasilika. Das war für uns schon ein Bruch mit der Tradition ohne Ende. Und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht geht er in eine andere kleine Kirche. Aber er wollte gar nicht in eine Kirche, und das war jetzt wirklich super besonders, sondern in ein Jugendgefängnis. Und als wir diese Ankündigung hörten, ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich also zum ersten Mal diese Ankündigung auf dem Plan des Vatikans sah, Grünen Donnerstag, das war für mich so sicher, über zwei Jahrzehnte, hieß Gründonnerstag auf die Vespa in mein altes Viertel. Ich habe ja lange am Lateran gewohnt. Ich bin auch mal gerne hingefahren. Gründonnerstag, sag ich. Da gibt es eine Trattoria. Da bin ich, als ich dort wohnte, in dem Viertel oft essen gewesen. Da habe ich gesagt, prima, Gründonnerstag. Dann stand auf dem Plan von wegen Lateransbasilika so ein Jugendgefängnis am Ende der Welt. Und dann war das nicht nur irgendein Jugendgefängnis, sondern das waren auch vor allem weibliche Inhaftierte, dem der Papst die Füße waschen wollte. Und das war für uns echt eine Sensation.
Ja, genau. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Und diesmal war jetzt große Aufregung. Wie würde Leo das machen? Oder war das von vornherein klar, dass er das nicht fortsetzen würde?
Also, ich sag dir, ich habe mich da geirrt. Ich habe, als Franziskus gestorben ist, gedacht, ganz bestimmte Gesten der Demut, die wird niemand mehr zurücknehmen können. Das war meine Meinung. Aber ganz offensichtlich habe ich falsch gelegen, weil Leo der 14. hat den alten Ritus wieder eingeführt. Also der galt vor Franziskus und hat in der Lateransbasilika 12 Priestern aus der Diözese Rom die Füße gewaschen, wie das vorher traditionell sehr, sehr lange üblich war.
So, wie erklärst du das? Also es ging ihm wahrscheinlich nicht darum, dass die Füße schon sauber waren, sondern eher ein Zeichen setzen Richtung... Ich mache wieder Tradition, weil er ist ja so ein Schlingerkurs. Also wenn ich irgendwas gelernt habe in diesem Jahr mit Leo, dann ist er mal konservativ, dann ist er wieder mal in Anführungszeichen links. Das geht immer hin und her und man denkt immer, oh, jetzt hat er aber ein Zeichen gesetzt gegen die ganzen Hardliner und dann auf einmal ist er auf der anderen Seite. Ich blicke da nicht mehr durch. Du?
Ja, nee, du hast ja völlig recht. Also ich war, ich sag das ganz offen, ich war enttäuscht. Ich habe gedacht, ich fand diese Geste eines Papstes Ja, ich weiß auch nicht. Mich rührt das immer, wenn Päpste sowas ganz besonders Demütiges machen. Aber richtig ist auch, es war ganz zweifellos eine Geste in Richtung der Traditionalisten zu sagen, ich kenne die Tradition, ich würdige die Tradition, ich will mit diesem Kurs von Franziskus so nicht weitermachen, was auch richtig ist, ist natürlich, er wollte keine Fotokopie. Dieser Papst hat nicht gesagt, ich bin einfach das Abziehbild meines Vorgängers, sondern ich setze auch meine eigenen Schwerpunkte. Und richtig ist, er hat also den Traditionalisten da zweifellos einen großen Gefallen getan und hat gesagt, wir machen das so, wie das vor Franziskus, vor der Revolution von Franziskus üblich war.
Okay, das war dann der Gründonnerstag und dann kam ja der Karfreitag. Habe ich noch was vergessen vom Gründonnerstag?
Dann kam der Karfreitag und das war beeindruckend. Also ich kann mich an dieses, ich war oft im Kolosseum während der Karfreitags, während des Kreuzwegs. Das ist ja eine sehr, sehr alte Tradition. Habe ich schon mal gesagt, das geht darauf zurück, dass man in einem heiligen Jahr da viele Kapellen gebaut hat. Es hat keine gekreuzigten, keine getöteten Christen im Kolosseum gegeben. Das ist alles erfunden, das stimmt alles nicht. Hollywood hat da tolle Filme rausgemacht, die stimmen, aber hier hinten und vorne nicht. Das alles ist totaler Quatsch.
Hollywood, ja. Aber jetzt kam ja das Kreuz, ne?
Er hat also dieses kleine, schwarze Kreuz, also wie so ein Mann, der so fit ist. Hätten sie auch durchaus ein größeres nehmen können, fand ich.
Ich habe so geguckt, das war schon Holz, ne? War jetzt kein leichtes Plastikkreuz oder so, das nur so ein bisschen nach Holz aussah. Du würdest schon sagen, da haben sie noch zwei Sperrholzbalken aus dem Baumarkt geholt.
Ja, aber ich fand jetzt, das war jetzt keine so unüberbrückbare Aufgabe. Was ich toll fand an diesem Kreuzweg war, dass er verbunden war mit den Gedanken vom heiligen Franz von Assisi. Mhm. Also an jeder Station wurden Gedanken von Franz von Assisi mitgebetet. Und das fand ich toll. Also, dass jemand, der vor 700 Jahren sich darüber Gedanken gemacht hat, das war mir gut gefallen. Okay. Die ganze Atmosphäre gefällt mir gut. Das ist jedes Mal so eine total, das waren 30.000 Menschen, das ist so eine sehr feierliche, sehr, du denkst, man kann, also was mich da immer umhaut am Kolosseum, ist, dass 30.000 Menschen so still sein können, das ist unglaublich. Oh. Also jeder, der mal in einem Fußballstadion war und da waren nur 10.000, weiß, dass das ganz schön laut sein kann, aber 30.000, die schweigen, das ist schon beeindruckend. Hm. Nur Kerzen, man hört nur den Wind.
Ja, schön. Und sag mal, der letzte Papst, der das Kreuz selbst geschleppt hat, war das Johannes Paul noch? Weil der hat es, glaube ich, auch getragen, ne? Und danach,
Johannes Paul II. Hat, als er noch fit war, kann mich daran erinnern, ich habe das doch gesehen, das Kreuz durchs Kolosseum getragen und der hat da ganz großen Wert drauf gelegt. Josef Ratzinger, sein Nachfolger, hat das nur ganz zum Schluss mal getragen. Franziskus hatte eine ganz eigene Idee davon. Der wollte, dass Menschen, die wirklich schweres Leid erlitten haben, dieses Kreuz im Kolosseum tragen. Also da waren Menschen bei, die aus Kriegen überlebt hatten. Da waren viele Menschen bei, die versklavt worden waren. Also du kennst ja dieses Problem moderner Sklaverei. Das betrifft vor allem Frauen. Und er hat gesagt, ich möchte, dass Leute dieses Kreuz tragen, die auch wirklich sehr schweres Leid erlitten haben. Mhm. Und Papst Leo XIV. Hat jetzt zum ersten Mal bei seinem ersten Kreuzweg das Kreuz über alle Stationen getragen. Das hat Paul VI., glaube ich, zum allerersten Mal gemacht. Dann Johannes Paul II., dann eine lange Pause und jetzt wieder Leo XIV., auf jede einzelne Station. Und das war schon beeindruckend, ne? Diese Stille.
Siehst du gut, dass er sein Fitnessstudio hat, ne? Haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Das ist ein junger, agiler Papst. Du hast dich doch selbst gewundert, als du bei ihm saßt, wie er aufgesprungen ist und das Fenster aufgemacht hat. Das habe ich irgendwie als Bild so bei mir abgespeichert, dass du sagst, der ist so fit.
Ja, das
also er war danach immer noch fresh, sag ich mal, nach dem ganzen Kreuzgang. Und dann kam der Samstag. Was macht er dann am Samstag? Weil Ostersonntag ist ja jetzt für mich eher so das Highlight.
Ja, der Samstag ist immer spannend, weil es ist der sogenannte Samstag der Stille. Also nach der Vorstellung der katholischen Kirche stirbt ja Jesus Christus am Karfreitagabend.
Ja.
Um am Sonntagmorgen wieder aufzustehen. Und an diesem Samstag ist ja eigentlich Christus im Grab.
Genau.
Und an diesem Samstag ist traditionell im Vatikan Stille. Das bedeutet, selbst wenn was Wichtiges passieren würde, wird das Presseamt keine Erklärung abgeben. Es ist völlig egal, was passiert. Okay. Das ist der einzige Tag im ganzen Jahr, wo du als Vatikan-Journalist sagen kannst, ich lege die Füße hoch, ich fahre ans Meer, ich esse ein Eis, weil heute kann überhaupt nichts veröffentlicht werden. Es ist unmöglich.
Und der Papst selbst, darf der auch die Füße hochlegen oder ans Meer fahren und ein Eis essen? Oder?
Der muss sich ja auf die Osternacht vorbereiten. Mhm. Das ist ein Ereignis. Also das muss unbedingt auf deine To-Do-Liste mal. Weil diese Osternacht, das ist schon echt cool. Also
die Nacht von Samstag auf Sonntag, oder wie? Genau. Wenn in Norddeutschland alles nach Osterfeuer riecht, dann ist bei euch was los?
Du, das ist ganz, ganz toll. Wirklich, wirklich toll. Also du kommst zum Gottesdienst der Osternacht so gegen 9:30 in diese große Kirche. Du kennst die Peterskirche, ja? Mhm. Und diese riesengroße Kirche ist rappelvoll. Also draußen waren diesmal, glaube ich, 20.000 Menschen, die reingekommen sind.
Ja, und die Tickets, die musst du ein Jahr vorher schon oder 10 Jahre vorher buchen. Wie geht das?
Ja, das musst du, das ist gratis, wie du weißt, aber du musst rechtzeitig dich darum bemühen. Und dann ist diese Kirche rappelvoll und stockdunkel. Es ist wirklich schwarze, die Leute gehen mit also Handylicht und es gibt so Wärter, die machen so ein bisschen Licht, dass keiner fällt. Aber es ist wirklich dunkel. Und dann kommt der Papst in die Vorhalle und entzündet so das Licht. Das sind so kleine, viele Kerzen. Und dann geht wirklich auf einmal in dieser riesigen Kirche das Licht an. Und das ist so spannend, wie erst diese ganzen Kerzen angehen und dieses riesige Licht. Das ist super. Also es ist ein totaler Gänsehautmoment.
Mit Musik noch oder ohne?
Und dann singen die alle natürlich dazu. Das ist toll. Also einmal im Leben musst du unbedingt mal erleben, weil diese Kirche so groß ist und dieses so dunkel ist und dann so hell. Das ist ganz toll.
Okay.
Und dann fing also der ganz normale Ritus der Osternacht an. Sein erster Gottesdienst hat er gut gemacht. Der hat dann ja wenig Zeit, da kann er ja nicht schlafen. Am nächsten Morgen geht's ja gleich weiter. Der große Gottesdienst vor dem Petersplatz, 100.000 Menschen, wahnsinnig gutes Wetter, also strahlender Sonnenschein.
Ja.
Du musstest dich eincremen, also zum ersten Mal dachte ich, also definitiv Sonnencreme, weil es war, das ist ganz komisch in Rom, also es gibt eigentlich keinen Frühling, das ganze Frühjahr war kalt und verregnet und wenn dann die Sonne rauskommt, dann ist die so stark, dass du denkst, wow, das ist nicht so graduell, so in Deutschland kennt man das.
Ja, genau, es wird so langsam, dann denkt man, oh, jetzt ist schon mittags mal ein bisschen warm und dann ist es aber nachts wieder total kalt und so und man ist so, ist halt so Frühling, Und
genau,
bei euch ist gleich Sommer.
Boom, Winter, es Sommer. Macht der liebe Gott, es ist so, als hätte der liebe Gott die Heizung reingeschaltet.
Ja, der hat auch das Licht angeknipst,
Genau, und das war auf dem Petersplatz sehr warm und wie gesagt, ich habe auch eine krebsrote Nase gekriegt. Es war aber ein wunderschöner Gottesdienst. Ich habe aber dann auf das Urbi, ich habe das Urbi et Orbi Segen im Fernsehen moderiert und ich habe dann, wir bekommen die Texte immer ein bisschen früher. Ich war dann über dieses Urbi et Orbi Ansprache doch, verwundert, sagen wir es mal so.
Verwundert, nicht enttäuscht, sondern verwundert. Also dann dröseln wir das doch mal ein bisschen auf. Ich habe jetzt nicht viel gesehen, aber ich habe gesehen, er klebte schon wieder ganz schön an Zetteln. Ist das richtig beobachtet?
Ja, also er liest wirklich, er klebt wirklich an der Rede. Mhm. Also er improvisiert nicht, er liest es genauso ab, wie es geschrieben ist. Mhm. Und bei diesem, ich habe jetzt gedacht, weißt du, Ostern, das ist so das, die Botschaft von Ostern ist ganz einfach. Die Botschaft ist, der Friede sei mit euch. Christus kommt nach der Auferstehung zu seinen Jüngern und sagt dann diesen entscheidenden Satz, der Friede sei mit euch. Und Ostern ist halt das, die Kernbotschaft. Die Kernbotschaft ist nicht wie Weihnachten, das Licht ist in die Welt gekommen, Jesus Christus ist geboren, die Botschaft. Deswegen gibt es ja auch Ostermärsche, das bräuchte ja nicht zu erklären. Also Ostern und Frieden.
Frieden. Und das in diesen Zeiten ist ja jetzt mal so eine Botschaft, die könnten wir ja gebrauchen. Sei mal vorsichtig.
Und ich habe dann also wirklich damit gerechnet, in einer Zeit, in der ein Amerikaner Papst ist und es einen amerikanischen Angriffskrieg gibt, der schon jetzt seit langer Zeit tobt mit vielen Opfern, ohne dass die ohne Welt Ausweg. Sich fragt, wie man da wieder rauskommen soll.
Ja.
Mit viel Zweifel daran, ob diese Drohungen, Infrastruktur zu zerstören, also Brücken, Straßen, was das bitte alles soll. Natürlich.
Und Ukraine-Krieg läuft auch immer noch, wird überhaupt nicht mehr darüber berichtet.
Richtig. Dieses nicht mehr aufhörende Gräuel von Menschen, die ihre Wohnungen verlieren, die ihr Leben verlieren, die ihre Existenz verlieren, aufgrund eines Angriffskriegs, von dem auch jeder denkt, wir hatten alle gehofft, dass es ein Überbleibsel des vergangenen Jahrtausends ist. Also in einer solchen Welt würdest doch auch du und ich, wenn wir beim Ostereier sammeln wären, würde ich auch nicht nur beim Mittagessen dann zu Heike sagen, schau mal, ich habe ja viel mehr Eier gesammelt als du, sondern ich würde sagen, lass uns doch mal darüber reden, dieser Tag, das ist ja wirklich die Weltlage ist so dramatisch, ja, dass man wirklich sich überlegen sollte, was kann man eigentlich selber dafür tun oder was könnte man dafür tun? Und deswegen habe ich gedacht, dass ein Papst an diesem Tag, also mit äußerster Schärfe und sehr klar und auch, weiß ich nicht, mit einer Überraschung im Gepäck sagt, also wir müssen jetzt da wirklich mal auch Ross und Reiter benennen. Wer greift denn da an?
Ja, genau. Er hat ja keinen Namen genannt, ne? Ja.
Wer greift da an? Wer wird angegriffen? Welches Leid passiert da eigentlich? Auf welcher völkerrechtlichen Basis soll das eigentlich sein? Und all das, ja, weißt du, ich bin kein Papst und kein Priester und kein gar nichts, aber wenn mir jemand sagen würde, können Sie Ostern mal eine Rede halten, dann würde ich sagen, wir müssen wirklich mal darüber reden, was in dieser Welt passiert.
Ja, klar.
Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, es gibt im Staatssekretariat natürlich jemanden, der sitzt vor einer solchen Veranstaltung in seinem Büro und muss eine Rede für den Papst schreiben.
Er schreibt sie nicht selbst, sondern er kriegt sie vorgeschrieben und dann kann er selber noch ein bisschen Duftmarken setzen? Oder wie muss man das vorstellen?
Also das funktioniert so, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was für eine Rede das ist. Also nehmen wir mal an, der Papst hält jetzt eine Rede in Bezug auf den Staat Israel, auf den Krieg im Libanon. Dann wird das Ministerium im Vatikan, also das Dikasterium, das ist das sich beschäftigt, sich mit der Verbindung zwischen Juden und dem Christentum, die bekommen die Aufgabe zu sagen, also es geht um den Staat Israel, mach doch mal den Entwurf einer Rede. Dann sagen die, weil die Fachleute sind, schreiben die einen Entwurf zu dieser Rede und schicken diesen Entwurf ins Staatssekretariat. Das Staatssekretariat guckt sich das an und sagt, ja, da fehlen jetzt aber noch ein paar Sachen, die würden wir da gerne reinschreiben. Dann geht das zurück in das Dikasterium für die Beziehung zwischen Juden und Christen. Die gucken dann wieder drauf und sagen, ist das doch alles richtig so? Muss man das nochmal korrigieren? Dann geht das zu dem Redenschreiber des Papstes. Es gibt so einen Pool von Leuten, die schreiben diese Reden dann wirklich. Und die machen dann aus den Fassungen, die sie bekommen haben, eine mehr oder weniger flüssige Rede. Die bekommt dann der Papst und der hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, also nee, das sage ich alles nicht. Da er aber nicht alles wissen kann, ist es bei Fachreden, also wenn es um Israel geht, wenn es um den Libanon...
diplomatisch so auf Zack sein, das ist völlig klar. Ja.
Deswegen
Politikberater hat er quasi.
Richtig, deswegen hält er sich in der Regel an die Rede, aber es gibt auch Päpste, denen ist das egal. Also Franziskus war jemand, der hat diese Reden sich auch schreiben lassen, aber hat die dann immer wieder, also ich kann mich an diese Geste noch erinnern, wie gestern, also er hatte diese Rede in der Hand und hat dann die einfach seine Hand sinken lassen und die Leute angeschaut und hat gesagt, jetzt möchte ich mal, also er hat jetzt nicht gesagt, ich möchte jetzt mal was sagen, was wirklich von mir stammt, sondern diese Geste war einfach, ich habe euch jetzt ja vorgelesen, was ich euch vorlesen sollte, ist ja gut und schön, aber jetzt möchte ich mal sagen, genau.
Ja, super.
Und das war meistens immer sehr persönlich. Er hat dann hätte dann zu Ostern gesagt, also ich kann mich an das Osterfest meiner Kindheit erinnern. Er hat sehr oft sich daran erinnert, wenn er über den Frieden gesprochen hat, hat er gesagt, ich kann mich daran erinnern, als die Glocken läuteten und ich ein Kind war und zu meiner Mutter gelaufen bin und habe gesagt, was war denn das, was war denn das? Und sie gesagt hat, der Zweite Weltkrieg ist zu Ende.
Boah, ja.
Und das waren so Sachen, die er dann erzählt hat und hat dann gesagt, das haben die Menschen und ich natürlich auch, die Journalisten sowieso, das haben auch die Menschen auf dem Platz geliebt, weil das auch natürlich viel über ihn selber sagte.
Ja, und total da wurde nahbar und emotional, natürlich, klar. Ja.
Genau, und dieser Begriff Frieden wurde dann auf einmal auch greifbar. So, ne? Das war so eine Sache, das war der Stil von Franziskus, das ist nicht der Stil von Leo XIV., muss man ganz klar sagen. Der hat eine sehr theologische Rede gehalten, eine sehr katholische Rede, kann man mal sagen. Viele, die diese Rede geschrieben haben, werden sagen, also die Kirche muss sich aus Politik auch mal raushalten. Viele andere werden gesagt haben, das war viel zu wenig politisch. Es wird viele gegeben haben, die gesagt haben, du darfst in die inneramerikanischen Verhältnisse nicht allzu sehr eingreifen als amerikanischer Papst. Die Gesellschaft ist sowieso schon sehr stark gespalten. Also es wird da viele verschiedene Meinungen gegeben haben. Was dabei rausgekommen ist, war eine sehr theologische Rede, die aber sehr wenig Ross und Reiter benannte und auch relativ wenig darauf einging, in welcher Lage diese Welt gerade ist.
Ja, also ich hatte so das Gefühl, in Deutschland war so, also schon nach dem Motto, also in den deutschen Medien, hätte lauter sein können. Gerade jetzt müsste er lauter sein, aber er hat ja über den Frieden geredet. Gut, das wurde vielleicht auch von Leuten geschrieben, die jetzt nicht so viel Ahnung davon haben, dass das eigentlich das zentrale Friedensfest ist. Ich weiß nicht. Aber das ist mir schon aufgefallen. Das ist jetzt nicht so eine große Enttäuschung, habe ich jetzt hier nicht rausgelesen, so jetzt meinetwegen so Süddeutsche jetzt oder Zeit oder so oder auch FAZ, sondern eher so, ja, er hat über den Frieden geredet und so und Osterbotschaft, bla bla, aber gut, er hat Trump halt nicht benannt. Ja, aber es wird jetzt nicht so dramatisch jetzt zugespitzt nach dem Motto, wieso kann auch so ein Mensch mit so einer Wirkkraft und diesem Standing jetzt nicht einfach mal richtig laut werden? Hier war jetzt keiner so richtig wütend. Würdest du sagen, du bist wütend? Nee, wahrscheinlich ist nicht deine Art, aber enttäuscht schon, würdest du sagen?
Also ich habe nur gedacht, das ist alles sehr anders. Ich kann schwer voraussagen, welcher dieser Kurse wirklich sinnvoller ist. Aber ich weiß, dass Johannes Paul II. Zum Beispiel, der hat beim Thema Krieg gebrüllt. Also der hat richtig gebrüllt. Der war wenn es darum ging, das war auch aus seiner Biografie. Der hat den Zweiten Weltkrieg ja erlebt als Gefangener. Der war Zwangsarbeiter.
Ja.
Der hat Menschen, der hat die Deportation, die Ermordung der Juden in seinem Land in Polen ja erlebt. Und der wurde bei dem Thema Krieg also äußerst emotional und hat ja auch sich sofort immer schon zu Beginn seines Pontifikates als in Friedensverhandlungen eingemischt. Der hat damals in Lateinamerika auch erfolgreich zwischen kriegführenden Ländern verhandelt. Also der hat dieses Thema, war für ihn ganz zentral und er hat immer wieder gesagt, der Krieg ist ein Abenteuer ohne Ende, ohne Rückkehr. Der hat auch im Gespräch, also ich kann mich gut daran erinnern, ich war ja aus seiner Sicht damals auch ein sehr junger Mann und wenn wir über Deutschland geredet haben oder über den Krieg geredet haben, dann war er eine Furie. Der hat also gesagt, Menschen in so etwas hineinzutreiben, so viel Leid zu verursachen, aus Machtinteressen, das ist, Gott wird das richten. Also der hat Josef Ratzinger, ja, der war da sehr, sehr emotional. Josef Ratzinger war bei dem Thema, das war nicht seins, der hat über den lieben Gott geredet.
Nee, der war Theologe durch und durch, ne? Da wird es kein...
Franziskus war beim Thema Krieg auch sehr emotional. Also ich weiß, dass er häufiger darüber gesprochen hat, vor allem in den Bürgerkriegen, die in den Ländern, in denen wir waren. Wir waren ja in Myanmar, die waren in einem Bürgerkrieg, wo er also mit gesagt hat, ich möchte die Opfer sehen. Ich möchte sehen, wo Krieg geführt wird. Ich möchte dahin fahren. Das war... Und er war ja auch insofern... wir sind ja nach Mosambik geflogen, wo der Vatikan, also die Organisation des Heiligen Egidius, also ganz aktiv an dem Friedensprozess in dem Land ganz entscheidend mitgearbeitet haben. Der Friedensvertrag ist damals in Rom unterzeichnet worden, auf Druck von Sant'Egidio und dem Vatikan. Also es gab da ganz, ganz deutliche, ganz klare, ganz konkrete Friedensbemühungen, die auch nicht nur Gerede waren, sondern wirklich Kriege beendet haben. Und das war für Franziskus ganz wichtig. Und Leo ist jetzt ganz offensichtlich bemüht, sich aus der Politik, aus der konkreten Politik herauszuhalten und sagt, also ich bin Priester, wir sind Theologen, wir reden, sagen die Botschaft von Christi, die ist Frieden, das ist richtig, aber ich bin nicht der Mann, der jetzt, das hat mich auch gewundert übrigens, es war an den Ostersonntagen eigentlich üblich, das hat Franziskus gemacht, das hat aber schon Johannes Paul II. Gemacht, die einzelnen schweren Kriegsherde der Welt zu benennen. Also die haben dann gesagt, die haben dann gesagt, also heute, das ist der Tag, an dem Jesus Christus nach der Auferstehung kommt und sagt, Friede sei mit euch, aber im Kosovo, in Israel, in Libanon, in Libyen finden heute gerade Kriege statt. Also die haben die aufgezählt. Das habe ich auch vermisst, aber ich denke mal, dass viele Berater gesagt haben, also du bist ein amerikanischer Papst, es gibt einen amerikanischen Angriffskrieg, du darfst die amerikanischen...
Ja. Gerade dann hätte er doch was sagen müssen, finde ich. Also gerade, also er wird ja teilweise als Anti-Trump auch beschrieben in den Medien, wo ich immer denke, ja gut, einmal hat er es gesagt, aber jetzt gerade an Ostern hat er es nicht gesagt. Das verstehe ich. Oder glaubst du, er kriegt einen Maulkorb von irgendwoher?
Nein, der Papst kann letztendlich sagen, was er will. Er ist der letzte absolutistische Herrscher einer Wahlmonarchie. Also das ist Quatsch. Da gibt es keinen Wahl.
Ja. Und geschützt ist er ja auch. Also er muss jetzt nicht befürchten, dass er
geschützt ist auch. Ja,
gemangelt wird.
Nee. Naja, es gibt immer noch einen Punkt, der für Päpste ganz wichtig ist. Sie brauchen ja nicht wiedergewählt werden. Sie müssen nicht Rücksicht nehmen, wie viele Politiker, die sagen, ich darf jetzt irgendwelche Wähler nicht verschrecken und eigentlich doch nicht sagen, was ich denke, weil ich muss an meine Partei denken und daran, dass ich wiedergewählt werde. Das braucht ein Papst nicht.
Also er könnte richtig einen raushauen. Er könnte richtig laut und wütend werden und er tut es nicht, sondern er will dann offensichtlich dann doch niemandem wehtun. Er möchte es allen irgendwie recht machen.
Ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass er die Gesellschaft in den USA natürlich gut kennt. Und ich glaube, dass er sagt, ich bin der Papst sowohl der Amerikaner, die Donald Trump gewählt haben, als auch der Amerikaner, die ihn nicht gewählt haben. Ich spreche mich für den Frieden aus. Insofern bin ich gegen Donald Trump. Aber ich will nicht in einen parteipolitischen Streit hineingezogen werden. Und ich will nicht, dass Katholiken, die Donald Trump für einen guten Politiker halten, von mir abgeschreckt werden. Ich schätze mal, dass er diese Spaltung vermeiden will.
Und kommen denn viele Spenden aus dieser Ecke, also von den Republikanern, die Katholiken sind?
Er hat jetzt den Republikanern doch noch eins drüber gebraten. Das hat mich überrascht. Also in den USA, weißt du genauso gut, da gibt es also eine ganz wichtige Diskussion über den Schwangerschaftsabbruch.
Na klar.
Die Lebensrettungsinitiative kennst du alles. Das ist super wichtig in der amerikanischen Kirche. Das ist super wichtig in der amerikanischen Gesellschaft. Und er hat halt diesen super Katholiken, die also für das Leben eintreten, gesagt, also hört mal zu, Leute, die für das Leben eintreten, aber gleichzeitig einen Donald Trump wählen, der Menschen umbringen lässt, das ist nicht okay.
Das ist ja mal eine klare Ansage. Aber nochmal die Frage, kriegt er viele Spenden von den Republikanern?
Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Spenden und dieser wahnsinnig vorsichtigen Art des Papstes mit den USA umzugehen, kann ich dir nicht genau sagen. Aber sicher ist, die Amerikaner, die USA sind mit Abstand die wichtigsten Spender, was die weltweite katholische Kirche angeht. Fast ein Viertel der Kosten, die der Vatikan bestreiten muss, kommen ausschließlich aus den USA. Also, dass der Papst auf die Idee kommen könnte, darauf Rücksicht zu nehmen, dass viel Geld aus den USA fließt und er die Spender, die große Fans von Donald Trump sind, nicht verschrecken will, indem er sagt, also das ist ein ganz schrecklicher Politiker, weil er auch der Meinung sein könnte, oh Gott, dann könnte ein ganz großer Teil unserer Einnahmen wegbrechen. Das liegt natürlich nahe. Ob er das gedacht hat, weiß ich aber nicht.
Na gut, also wir sind etwas enttäuscht, sag ich mal, so leicht oder frustriert oder wie auch immer, dass da jetzt nicht die große Ansprache war. Und dann kam ja noch dieser besondere Ostermontag. Haben wir jetzt noch was vom Ostersonntag vergessen?
Nee.
Was macht er denn abends? Füße hoch endlich mal?
Naja, er hat ja den Ostermontag, das war ja ganz wichtig für ihn. Das war der Tag, an dem Franziskus gestorben ist, also sein Vorgänger. Deswegen hat er eine Ansprache gehalten, hat er den Papst erinnert. Man hat auch gemerkt, dass ihm das nahe ging. Während er an seinen Vorgänger erinnerte, merkte man schon, er hat sich also auch persönlich daran erinnert. Das war ja auch ein furchtbarer Montag damals.
Ja. Wie ging es dir? Wie ging es dir da an, als du dich...
Ich war schon so, dass als ich mich am Ostersonntag vor die Kamera gesetzt habe und gesagt habe, ich kann mich gut daran erinnern, dass im Jahr zuvor ich da saß und hoffte, dass Franziskus es schaffen würde, auf die Loggia zu kommen, was dann ja auch geschah. Und ich war dann erleichtert und habe gedacht, das wird alles wieder werden. Und dann kam dieser Ostermontag und es war auch für mich so eine Epoche zu Ende.
Ja, klar.
War auch ein Freund gegangen. Wenn ich jetzt vor diesem schlichten Grab stehe in Santa Maria Maggiore, ich bin da ab und zu, ja klar, dann bete ich auch, denke ich auch an ihn, bete ich auch zu ihm. Und weißt du, was ich irgendwie komisch finde, das tut mir leid, ist die Diskussion, die es sowohl bei Johannes Paul II. Sowieso gegeben hat, bei Paul VI. Gegeben hat, die ist bei Franziskus bisher völlig still, nämlich keiner redet von einer geplanten Selig- oder Heiligsprechung.
Ach ja, das müsste man nochmal machen, ne? Da fällt mir ein, unsere Hörerin Brigitte, ne? Die schreibt immer ganz viel und hat immer ganz viele Ideen und hört sowas von zu. Die hat doch mal gesagt, dass wir haben mal gesprochen über diese Mosaikbilder in dieser einen Kirche, wo ja Papst Leo dann auch eingefügt wurde. Und einige der Päpste sind, haben da irgendwie einen Heiligenschein und andere nicht. Und wir wollten irgendwie nochmal klären, wer ist denn jetzt überhaupt heilig oder selig und warum denn nicht alle automatisch, ja? Und wieso ist denn jetzt Franziskus nicht selig gesprochen? Das verstehe ich auch nicht.
Das verstehe ich selber auch nicht, weil ich glaube, also erstens verstehe ich es nicht, weil Franziskus hat in seinem Pontifikat meiner Ansicht nach keinen wirklich großen Fehler gemacht. Hm. Bei Johannes Paul II. Sehe ich das anders. Der ist ja heilig gesprochen worden, aber es gibt, glaube ich, wenig Zweifel daran, dass er keinen großen Bemühungen angestrengt hat, um den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche aufzudecken. Ich glaube, er hat zu den Leuten gehört, die das entweder ignoriert oder nicht richtig eingeschätzt haben. Mhm. Da könnte man sagen, dieses ganze Pontifikat, nach dem, was man heute weiß, wie viele Leute darin verstrickt waren, wie viele Leute davon wussten und wie viele Leute das systematisch immer wieder bemäntelt haben, weiß ich nicht, ob da eine Heiligsprechung nicht doch ein bisschen problematisch ist.
Aber Päpste sind doch unfehlbar, habe ich jetzt hier gelernt in diesem Podcast.
Ja, nur wenn sie was sagen, wenn sie was sagen aus ihrer Lehrmeinung. Hm. Aber wie gesagt, das mit dem Missbrauch, da bin ich bei Johannes Paul II., obwohl ich den wirklich sehr verehre, sehe ich da ein ganz großes Problem. Bei Josef Ratzinger sehe ich auch das ein oder andere Problem. Der hat, weiß man ja mittlerweile, also mit einigen Reden sich wirklich nicht hervorgetan.
Ist der irgendwie selig oder heilig gesprochen?
Nein, da gibt es auch noch keine Initiative, soweit ich weiß. Aber bei Franziskus, das war meiner Ansicht nach ein Heiliger. Also wenn jetzt jemand mich fragen würde, würde ich sagen, von den Menschen, die du mal kennengelernt hast, also persönlich kennengelernt hast, also den du selber geredet hast, würde ich sagen, viele haben zu mich ganz oft schon gefragt, du sagst, du hast ja Johannes Paul II. Kennengelernt, das war ein Heiliger. Wie ist das eigentlich, mit einem Heiligen umzugehen? Ich kenne sonst keinen anderen, der einen Heiligen kennt.
Dieser Heiligenschein, der da drüber leuchtet, man kann sich nicht konzentrieren.
Ja, also ich meine, ich konnte das auch ganz gut verstehen, dass jemand sagte, also ich, auch Menschen, die überhaupt nicht an Gott glauben, die haben dann zu mir gesagt, also sie haben doch mit jemandem zu tun gehabt, der ist ganz offiziell heilig. Also wie ist denn so ein Heiliger? Also raucht der auch mal heimlich oder
geht er zur Beichte?
Ja, es gibt zwei Geschichten, die zeigen meiner Ansicht nach, also erstmal die Fromme, ich glaube, die zeigt schon so ein bisschen, wie das Johannes Paul II. Doch was Heiliges hatte. Es gibt ich habe mal eine Geschichte erlebt, die war wirklich irre. Unter den Kolonnaden am Petersdom lebte ein katholischer Priester als Bettler. Der wohnte das war ein katholischer Priester aus einer italienischen Diözese. Und der lebte in so einer Pappkarton, wie die Obdachlosen, an der Kolonnade des Petersdoms. Der hatte
Warum hat man ihm keine Wohnung irgendwie gegeben? Ich meine, ihr habt da doch, also die katholische Kirche hat ja Wohnraum genug, habe ich jetzt gelernt. Da sitzen halt die Kardinäle in 200 Quadratmetern und so. Und der hatte nichts.
Was passiert ist, wollte er nicht sagen.
Aha.
Wir haben immer wieder mal mit ihm gesprochen. Ich habe ihm ein paar Mal was ausgegeben, also Mittagessen oder abends auch mal ein Glas Wein, aber der ging zurück in seinen Pappkarton unter den Kolonnaden mit so einem abgewetzten Schlafsack und war ein Priester der katholischen Kirche. Und eines Tages kam der Bischof, in dessen Diözese dieser Priester eigentlich arbeitete, über den Petersplatz, sah seinen Priester da, ging dann hoch zu Johannes Paul II. Zu einem Mittagessen und sagte dann zum Papst, also ich habe da meinen Priester unten gesehen, der lebt als Obdachloser unten unter den Kolonnaden. Und dann sagte Johannes Paul II., hol den hoch. Mhm. Und das bekamen wir Journalisten mit und sind dann auch in so ein Vorzimmer gekommen, weil das war für uns natürlich eine Riesen-Story, bräuchte ich ja nicht zu erklären. Ja, ich meine, du machst ja lange
Wahnsinn.
Genug Medien.
Ja, Hollywood-Stoff.
Genau, also ein Priester unter den Arkaden, der kam dann also abgerissen, der roch auch nicht gut. Also der roch gar nicht gut. Ja. Der war auch nicht besonders sauber, sondern der war sehr unsauber. Kam dann in diese Wohnung von Johannes Paul II. Und wir waren nicht, leider durften wir da nicht mit rein. Wir haben davor gewartet, wir hatten also diesen Priester da reingehen sehen. Mhm. Und dann kam der Sekretär raus und wir haben dann gesagt, was ist denn da passiert? Und dann sagte ich, ich habe dann gedacht, das ist dem doch furchtbar peinlich. Also dieser Priester jetzt in diesem abgerissenen Zustand, ungewaschen, in diesem, der wird sich ja schämen. Und dann sagte ich, was ist denn passiert? Und dann sagte er, dieser Priester ist reingekommen. Und dann habe ich gesagt, dann hat Johannes Paul II. Zusammengeschissen. Ich sagte, nein. Ich sagte, der hat ihn nicht zusammengeschissen, dass er unten unter den Kolonnaden kapierte. Nein, ich sagte, was hat er denn gemacht? Der hat gesagt, ich möchte Sie bitten, mir die Beichte abzunehmen.
Ach.
Und dann hat der Papst, das ist cool, oder?
Ja.
Dann hat der Papst bei diesem Priester gebeichtet. Und das Irre ist, der hat sich dann wieder gefangen, war ein paar Tage weg und ist zurück in seine Diözese. Aber warum er damals, was damals passiert ist, haben wir nie rausgefunden.
Das ist ja ein, ich sehe ja deinen nächsten Roman schon vor mir. Also das kannst du doch alles verarbeiten, Andreas.
Ja, dann ist noch ein Wunder passiert, das keins war. Das ist eines meiner Lieblingswunder. Wir hatten damals einen Kollegen, Arturo Maris, war ein sehr guter Freund von mir. Der war Papstfotograf. Also der fotografierte den Papst schon. Der hatte schon Pius XII. Fotografiert. Und der rauchte Kette. Also der rauchte ununterbrochen. Also wann immer du Mari gesehen hast, der rauchte.
Er war in so einer Dunstwolke.
Pausenlos. Oh,
gelbe Finger, ich sehe es schon
Im Papstflugzeug, vor dem Papstflugzeug, nach dem Arturo Maris rauchte. Eines Tages wartete Arturo Maris im Apostolischen Palast auf den Papst, weil er ein Foto machen sollte mit irgendeinem Staatschef. Ich weiß nicht mehr, welcher Staatschef das war. Ich kann mich nicht dran erinnern. Und der rauchte da und dann kam der Papst rein und aus Angst, weil er erwischt worden war, schmiss Arturo Maris die brennende Zigarette aus dem Fenster.
Oh Gott.
Und dann sagte der Papst zu Arturo Maris, Arturo, was machst du denn da? Und dann sagte er, oh, heiliger Vater, ich habe heimlich geraucht. Und dann sagte er, ja, das ist aber nicht gut für die Gesundheit. Und dann hat Arturo Maris gesagt, dann tue ich das nicht mehr. Und ab dem Zeitpunkt,
dass der aufgehört hat in dem Moment.
Ab dem Zeitpunkt hat Arturo Maris nur noch heimlich geraucht. Und immer, wenn wir irgendwo auf der Welt waren, sagt er immer, ist der Papst schon da? Und ich, nee, der kommt jetzt gleich. Und dann sagt er, dann raucht er noch ganz schnell ein und sagt, er darf auf keinen Fall erfahren, weil er erzählt überall rum. Ich habe ja sozusagen ein Wunder gewirkt, weil ich habe Arturo Maris gesagt, ich Papst, hör auf zu rauchen und seitdem raucht er nicht mehr.
Wunderbar.
Und er darf auf keinen Fall erfahren, dass das nicht stimmt.
Das ist so lustig. Er hatte der Papst aber keinen guten Geruchssinn, weil sobald du dem nahe gekommen bist, hat man vermutlich gerochen, dass er immer noch genauso viel raucht oder fast.
Ja, das war unmöglich, weil alle in der Umgebung von Wojtyła rauchten wie die Kette.
Ach so, okay.
Auch der damalige Pressesprecher, Georgina Varovals, der rauchte so viel. Die rauchten, also damals auch der Chef, der Reisechef, Kardinal Tucci, der rauchte Belga-Zigaretten. Das waren so stummelige Zigaretten ohne Filter. Und wir haben die ihm immer geschenkt. Also wenn man ihm Gefallen tun wollte und mit Kardinal Tucci ins Gespräch kommen, wie ist die nächste Reise? Fliegen wir nach Afrika? Fliegen wir nach Asien? Erzählen Sie doch schon mal was. Dann musste man ihm eine Stange Belga mitbringen. Und der ist aber weit über 80 geworden, obwohl er genau
dafür entschied. Ich meine, guck dir Helmut Schmidt an. Aber gut, das sind immer die Beispiele für alle Kettenraucher, die dann sagen, der ist auch so alt geworden. Aber ich glaube, zu Helmut Schmidt hat mal irgendwann ein Arzt gesagt, als der über 80 war, hören Sie bloß nicht auf mit dem Rauchen, weil der gesamte Organismus würde so durcheinander kommen, wenn Sie jetzt aufhören. Sie müssen unbedingt weiter rauchen. Hast du mal geraucht?
Ja, ist aber Gott sei Dank lange her.
Ah, gut.
Naja, also der gehörte, Arturo Maris gehörte, war so eine Ikone. Das ist jetzt auch so ein bisschen traurig. Jetzt kommen wir zu der anderen Ikone. Konrad Krajewski.
Ist das?
Passt leider so ein bisschen zu dem Kurs von Leo dem 14. Konrad Krajewski war mein Liebling. Den habe ich schon in den 90er Jahren kennengelernt. 1999 war der ein ganz normaler Messdiener, also Priester aus der Diözese Lodz. Als wir damals eine lange Polenreise gemacht haben mit Johannes Paul II., hat er also Konrad Krajewski mitgenommen. Der hat Kerzen getragen. Das war nicht so, war nett und freundlich und kam dann mit nach Rom und hatte eine Wohnung im Borgo Pio. Da waren wir beide mit unserer Gruppe. Weißt du das noch? Diese schmale Fußgängerzone.
Ja, genau. Ja.
Die Straße aus Borgo Pio, da in der Nähe wohnte Konrad Krajewski. Der hatte da eine kleine Wohnung. Und war jetzt also nicht so besonders wichtig. Der hat dann, als Johannes Paul II. Starb, wollte er nach Hause, zurück in die Diözese Lodz. Der kam also mit Josef Ratzinger und seiner Entourage gar nicht zurecht. Der hat auch immer wieder gesagt, also bin da sehr unglücklich. Der hatte aber einen Teil seines Gehalts schon immer zusammen mit Schweizer Gardisten, die halfen ihm morgens und abends dafür ausgegeben, dass er den Obdachlosen rund um den Petersplatz das Mittagessen und das Abendessen brachte.
Ja, das ist freundlich.
Also ich habe den ein paar Mal gesehen. Es gibt in der Nähe von Petersplatz, da gehen wir zusammen mal beide hin das nächste Mal, gibt es einen Feinkostler, der heißt Castroni. Sehr schick, ganz, ganz toll. Da gehe ich total gerne einkaufen. Und da habe ich ihn ein paar Mal getroffen und habe gesagt, was machst du denn da? Und dann sagte er, ich kaufe hier einen für die Obdachlosen. Habe gesagt, dann geh doch
im Feinkostladen. Das finde ich gut.
Ja. Geh doch in den Billigsupermarkt. Also da kriegst du doch fürs Geld viel mehr. Und dann sagt er immer, nein, die Obdachlosen sind für mich Christus. Die kriegen nur das Beste, was ich kaufen kann. Ach, und er hat das jahrelang gemacht. Das hat nie jemandem aufgefallen, sonderlich, bis Franziskus Papst wurde. Und der hat ihn dann nicht ein bisschen gefördert, sondern hat ihn wie eine Rakete an die Spitze der katholischen Kirche geschossen und machte ihn zum Kardinal.
Ach was, der Wahnsinn.
Und er bekam ein Amt in der Kurie, also in der Kirchenregierung. Du weißt ja mittlerweile schon ganz viel im Vatikan. Ganz viel im Vatikan ist abgeguckt vom römischen Imperium. Und viele Begriffe, die Klamotten, die Farbe der Schuhe, viele Riten gehen auf das römische Imperium zurück. Und der Wort Kurie natürlich auch, weil die Kuria war sozusagen ein Regierungsorgan des römischen Imperiums.
Okay.
Was übrigens ganz toll ist, ach, das habe ich dir gezeigt. Weißt du noch, als wir in der Lateranbasilika waren, gibt es eine riesengroße Bronzetür. Das ist die Originaltür der Kuria, durch die die römischen Politiker gegangen sind. Die ist dann umgebaut worden und die hat sich gerettet und ist jetzt der Eingang in die Lateranbasilika. Was ist total spannend, davor zu stehen und zu denken, dass schon vor 2000 Jahren Menschen durch diese Tür...
Ja, das finde ich immer so irre, wenn man sich so vorstellt, man könnte so eine Tür könnte sprechen und einem sagen, was sie alles schon gesehen hat. Das wäre Wahnsinn. Ja.
Genau. Also deswegen heißt die Kurie Kurie. Und in der Kurie war jetzt Konrad Krajewski also ein relativ hohes Tier, weil er war der sogenannte Almosenier. Das heißt, er war zuständig für die Almosen.
Gut, hat und also ein gut unter Franziskus. Ne? Da war er glücklich wahrscheinlich, oder? Da
kam der hat, also der hat super Sachen gemacht. Ich habe Krajewski immer total bewundert. Also ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber das erzähle ich gerne nochmal. Wenn es war damals üblich, also das ist immer noch üblich, wenn man einen Papst besucht, dann ruft der Bundeskanzler Herrn Merz also in der Botschaft des Vatikans an und sagt, ich komme jetzt also zum Papst, da gibt es einen Besuch, was bringe ich denn mit? Und dann sagt die Botschaft, ja, also der Papst hört gerne Musik, bringen Sie doch eine CD von Bach mit oder der Papst hat einen Tick, der ist ein Fan von Bayern München, bringen Sie einen Schal von Bayern München mit oder irgendwie sowas.
Ja.
Frau Merkel brachte auch immer Musikstücke mit oder auch manchmal wertvolle Geschenke, was weiß ich, eine Originalpartitur von Bach aus einem Museum, irgendwie sowas.
Ja.
Und Franziskus sagte immer, ich möchte das nicht. Wenn ihr Geschenke mitbringen wollt, wendet euch an Krajewski. Und Krajewski hat gesagt, ich brauche Outdoor-Schlafsäcke. Ich habe so viele Obdachlose.
Ja, für die Obdachlosen, super. Ja.
Und zwar nicht nur in Rom, in ganz Italien, auf der ganzen Welt. Ich brauche Outdoor-Schlafsäcke. Das heißt, in den Botschaften wurde, wenn jetzt der Kanzler kam, der Präsident, le Président, der Franzosen oder was weiß ich, der König oder wie auch immer, wurden in die Botschaften kistenweise Outdoor-Schlafsäcke geliefert. Und Konrad Krajewski besorgte sich dann ein LKW von der Fahrgemeinschaft des Vatikans und kam mit dem LKW selber, das war so ein 7,5 Tonner, vorgefahren und lud dann selber also Dutzende, Hunderte von diesen Outdoor-Schlafsäcken ein, um sie dann zu verteilen.
Ja, Wahnsinn. Wie alt war der denn da inzwischen, der gute Konrad?
Der ist so alt wie ich ungefähr.
Ach so, echt? Also, hat er jetzt irgendwie gedacht,
Anfang 60. Und er ist berühmt geworden, und das ist auch sein Spitzname, der Elektriker, weil er hat, ja genau, Konrad, der Elektriker, weil er eingegriffen hat in einem Gebäude. Da waren Menschen untergebracht worden, die stammten, waren übers Mittelmeer geflohen, hatten sich also mit im nackten Leben ans Land gerettet und waren dann vom Vatikan aufgenommen worden. Viele Kinder waren darunter, daran erinnere ich mich noch, das waren bestimmt die Hälfte aller von dieser Menschen, das waren mindestens 100 Kinder. Boah. Und die waren in diesem Gebäude und es war stockdunkel und es war arschkalt, weil es hatte keinen Strom. Der Vatikan hat bei der Anmietung des Gebäudes vergessen zu sagen, oder war davon ausgegangen, dass das Gebäude Strom hat, hat es aber nicht. Und dann ist Konrad Krajewski in den Versorgungsschacht geklettert. Und diese Stromleitungen waren von der Elektrizitätswehr verblombt worden. Also wenn du keinen Strom mehr kriegst bei dir zu Hause, was ich nicht hoffe, dass es je bei dir eintritt, weil du nicht bezahlt hast oder was weiß ich, dann kommt die Firma und verblombt diese Leitung. Ja. Und Krajewski hat diese ganzen Blomben runtergerissen und den Strom alles wieder eingeschaltet.
Super.
Das war
Elektriker. Das klingt wie so ein Kinderbuch. Super.
Genau. Ja. Konrad der Elektriker, der kriegte eine Strafanzeige der italienischen Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls, weil das war nach italienischem Recht ganz klar Diebstahl. Und ich weiß, dass Krajewski mit dem Papst darüber gesprochen hat und der Papst gesagt hat, das hast du wunderbar gemacht, wir können uns das leisten. Es gab übrigens noch eine andere Episode, die war ähnlich. Da war ein anderes Gebäude, in dem auch Menschen untergebracht waren, die nach Italien geflohen waren und die hatten vergessen, die Waschräume zu öffnen. Und da hat Krajewski einfach die Türen aufgebrochen und hat gesagt, also brauchen jetzt hier Wasser und Versorgung und die brauchen einfach Waschräume und das ist mir alles ganz egal.
Super.
Also, und der war in der Zeit von Franziskus, ja, der, wie soll ich das sagen, der Winnetou oder der Old Shatterhand. Ja, das war so der
kurz vor der Haudegen-Sprechung. Ja.
Und der ist dann richtig berühmt geworden. Und als er mit der Papst hat dann gesagt, ich mache Krajewski zum Sonderbotschafter in der Ukraine. Und Krajewski hat dann gesagt, ich will niemanden mit den Hilfslieferungen, die haben vor allem Krankenwagen in die Ukraine gebracht, also voll ausgerüstete Rettungswagen waren das. Der hat gesagt, ich möchte auch keinen meiner Angestellten in Gefahr bringen, wenn wir diese Rettungswagen in die Ukraine fahren, ich fahre die selbst.
Oh, ist der Wahnsinn. Das ist ein Typ.
Ja. Hier ist super. Konrad hat sich dann in den Rettungswagen gesetzt und hat die Kiste über die Grenze selber in die Ukraine gebracht und ist dabei. Ich glaube, das war der dritte Transport. Also ich weiß noch, dass wir aufgefordert worden sind. Also aufgefordert. Konrad ist ein ganz lieber, bescheidener, der wirkt völlig anders als seine Taten. Das ist ein ganz in sich gekehrter Typ eher. Der hat dann zu uns Journalisten gesagt, wenn ihr was übrig habt, von dem ihr denkt, die Menschen in der Ukraine können das gebrauchen. Also ich will jetzt nicht irgendwelchen Schrott, sondern wenn ihr denkt, ihr habt etwas, das könnt ihr die wirklich gebrauchen und ist in einem guten Zustand, dann bringt das doch da und dahin, weil ich fahre wieder in die Ukraine mit LKWs. Haben wir dann auch gemacht. Und er ist dann bei einer der Lieferungen, als er wieder einen Krankenwagen gefahren hat, beschossen worden. Also der ist wirklich persönlich angegriffen worden. Die haben also ist ins Feuer geraten. Ist Gott sei Dank, das Auto ist beschädigt worden, aber er ist nicht verletzt worden. Nur leicht. Ich glaube, also der Glassplitter ist zurückgekommen. Ja. Und galt seitdem in der ganzen Pontifikat von Franziskus als das Symbol für das, was Franziskus will. Verstehst du, das war so der Haudegen, der jetzt endlich
mal... Liebe ohne Ende gleichzeitig, ja.
Genau, also nicht sich hinstellen und sagen, betet mal alle, dann kommt ihr alle in den Himmel, sondern jemand, der sagt, ich steige in den Versorgungsschacht und reiß die Blomben ab, ich besorge die Schlafsäcke, ich...
ich kümmere mich. Ja.
Genau.
Ja, wo ist der jetzt?
Ja, und jetzt ist etwas passiert, das ist aus meiner Sicht traurig. Er ist versetzt worden, er wird Bischof in seiner Heimatdiözese in Lodz.
Okay.
Ist also, er jetzt schon?
Das ist jetzt keine Beförderung, sondern eine Degradierung? Oder wollte er zurück? Weiß man das?
Er sagt, ich möchte das gern. Ich habe da meine Zweifel. Ich glaube sogar, dass er nicht lügt. Ich kann mir das vorstellen, dass er sagt, ich möchte wieder zurück nach Lodz. Mhm. Aber meiner Ansicht nach war Konrad Krajewski jemand, den hätte man nicht gehen lassen dürfen. Einfach schlicht und einfach, weil mit der Erfahrung, mit der Ikone, die er ist, hätte man sagen müssen. Und was noch sehr, 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 sehr ungewöhnlich ist, das passiert eigentlich nie, ist, dass ein Kurienkardinal, also der zur Spitze der katholischen Kirche gehört, plötzlich in eine relativ unbedeutende Diözese versetzt wird, nämlich nach Lodz. Der ist jetzt ja nicht Erzbischof in Warschau oder in Krakau geworden, wo man gesagt hat, ja gut, das ist so ein wichtiger Posten, da brauchen wir jetzt den Konrad. Sondern der ist jetzt in Lodz in einer Diözese, wo man denkt, da hätte man auch ohne Konrad Krajewski auskommen können. Ich finde, dass der Papst...
Der fehlt doch jetzt in Rom total. Also du glaubst, der Papst oder irgendjemand rund um den Papst wollte den nicht mehr so richtig gern sehen?
Ich glaube, dass die konservativen Jungs schon sehr lange gedacht haben, Konrad ist uns ein Dorn im Auge. Weil Konrad war kein Theologe, Konrad war kein Typ, der lange Reden geschwungen hat. Konrad war jemand, ein Macher, der wirklich, ich habe das selber ganz oft erlebt, bei der Caritas mit den Leuten, die nichts haben, die auch manchmal sehr schwierige Lebensgeschichten haben, neben die du dich vielleicht auch nicht unbedingt nebensetzen willst.
Ja.
Da hat er mit einer Wahnsinnsgeduld und mit einer Wahnsinnsmenschenliebe mit Menschen, von denen man denkt, das, weißt du, das passiert einem ja auch ganz schnell, dass man sagt, okay, dass du ins Abgestürzt bist, das bist du zum Teil auch selbst schuld. Oder auch, dass man einfach einen Bogen um die Leute macht, weil sie schlecht riechen oder weil sie offenbar schlechte Angewohnheiten haben, weil sie Probleme mit Alkohol oder was auch immer haben. Und Konrad war jemand, der hat wirklich bei der Caritas sich um jeden Einzelnen von denen gekümmert. Und das war wirklich beeindruckend manchmal, das wie dieser kluge...
Jesus. Also ich möchte es mal ein bisschen übertreiben, aber das klingt ja sowieso Jesus-Geschichten.
Weißt du? Ich fand ihn immer eher so ein bisschen wie Old Shatterhand. Also er war der Gute.
So eine Mischung.
So, ja, er war so eine Art Old Shatterhand und Winnetou gleichzeitig aus Polen
und
allerdings.
Robin Hood. Ja.
Er hat zum Beispiel etwas durchgesetzt, was also am Vatikan wirklich längst überfällig war, nämlich einfach Stellen, wo Menschen, die obdachlos sind und in der Umgebung des Vatikans leben, sich waschen können. Also duschen, sich umziehen super, können, sich auch mal ausruhen können. Natürlich ohne Entgelt. Und das ist so ein Punkt, das finde ich, weißt du, das war, ich möchte jetzt niemanden verurteilen, aber ich habe das ganz oft erlebt, dass Menschen, die Obdachlose waren, vor einer dieser großen Ministerien, unser Dikasterien des Vatikans gegangen sind, da rein wollten, einfach weil sie auf die Toilette wollten.
Na klar, auch Mensch.
Und die Angestellten haben dann gesagt, nee, also kommt überhaupt nicht in Frage. Also sie dürfen hier in diesen schicken Palast nicht rein. Und das muss, glaube ich, hat Krajewski von Anfang an gesagt, das ist echt nicht im Sinne von Christus. Wir sitzen hier in dem Palast. Und der hat dann gesagt, wir müssen das hinkriegen und müssen auch einfach mal dadurch ein Zeichen der Glaubwürdigkeit setzen. Und dass der weg ist, ist es,
also
finde ich...
Der ist schon weg.
Der
ist jetzt
schon
zurück.
Weg, ist Bischof in Lodz.
Hast du seine Nummer? Kannst du ihn mal anrufen?
Ja, ich habe seine Nummer. Das ging rasend schnell. Ich werde ihn irgendwann noch mal besuchen. Und wie gesagt, ich finde, Rom ist dadurch ärmer geworden.
Ja, ganz bestimmt. Das klingt für mich auch so. Meine Güte, was für eine wilde Geschichte. Wie sind wir da denn jetzt hingekommen? Ach so, ja, aktuell, Papst Leo und so. Meine Güte.
Ja, so, zwischen Traditionalisten und
ja,
Nicht-Traditionalisten.
Genau,
ich bin
und
mir
Leo
sicher,
und, ja.
Ich bin mir sicher, dass er vielen Traditionalisten ein Dorn im Auge war.
Ja,
weil die gesagt haben, ein Kardinal, der macht sowas nicht. Der läuft nicht mit der Rohrzange rum. Das hat Krajewski gemacht, das habe ich oft gesehen. Also wenn du, wenn die in dem, in der Dusche da ein Problem hatten, dann hat Krajewski auch schon mal die Leitung gepflegt. Also das war kein großes Problem.
Ja.
Aber wir kommen jetzt noch zu einer super guten Nachricht.
Ja, sage mal, ich habe auch noch ein paar Hörerfragen, Hörerinnenfragen, aber sag mal, eine gute Nachricht.
Nee, dann komm, mach erst die Hörerfrage.
Warte mal. Mir hat ein Daniel geschrieben, begeisterter Hörer ab der ersten Folge, Frau und Kinder katholisch, er lebenslang Atheist. So, er überlegt immer noch, was seine passende Religion sein könnte, aber er sagt, wir haben die Karwoche in Sevilla verbracht und es war mehr Zufall als bewusst geplant, aber die Santa Semana war wirklich zauberhaft. Massenhaft Prozessionen und diverse Bruderschaften, Gänsehaut angesichts der Musik der Kapellen, eine jahrhundertealte Tradition, ganz frei von technischen Einflüssen. Selbst die schweren Wegen wurden von stämmigen Burschen stundenlang getragen. Können Sie diese Tradition einordnen? Also ich schon mal nicht, aber du. Woher sie kommt, was die Hintergründe sind und die Bedeutung dessen ist. Ich habe noch nie davon gehört. Aber klingt interessant. Du kennst das natürlich
wieder
alles.
Dann musst du echt was nachholen, weil diese Riten der Heiligen Woche, das ist so ziemlich das Spektakulärste, was es überhaupt innerhalb der katholischen Kirche gibt. Und ich kann diesen Mann sehr gut verstehen. Ich kenne Sevilla, ich kenne auch die Semana Santa, also diese Heilige Woche. Das ist aber nicht nur in Spanien so, das gibt es in Italien auch. In dem Dorf, in dem ich schon seit langer Zeit ein kleines Haus auf dem Land habe, Tuscania heißt das, weißt du ja wahrscheinlich, da gibt es auch so einen Ritus und schon für die Kinder war dieser Karfreitag, also die waren schon immer total aufgeregt, wenn die gedacht haben, oh, es ist Karfreitag, Wahnsinn, weil dann gibt es Bußriten. Das hat damit zu tun, das war schon im Mittelalter so, man spielt am Karfreitag das, was dort geschieht, die Kreuzigung von Christi, den Kreuzweg nach. Jetzt kann man das Ganze liturgisch machen, also in einer Kirche mit einem Priester, der macht da Gebete und es gibt die Tradition, dass Menschen, die irgendetwas gemacht haben im vergangenen Jahr, das nicht okay war, die bieten sich dann an, während dieser, ja, wie soll man das sagen, während dieser Riten am Abend des Karfreitags zu büßen. Also in meinem Kaff ist das so, dass du bist in einem dunklen mittelalterlichen Dorf. Wunderschön. Wir sind ganz stolz. Wir haben die Peterskirche aus der Zeit der Langobarden. Die geht zurück ins 6. Jahrhundert. Also ganz toll, ganz dunkel, wird dir gut gefallen. Und du bist in diesem dunklen Ort, mittelalterliche Straße, und dann hörst du auf einmal lautes Rascheln von riesigen Ketten.
Gruselgefahr.
Das ist so laut, dass du denkst, das hört sich an wie das, was es auch ist. Sehr große Ankerketten von Schiffen werden von Leuten über die Straße geschleift. Das sind Leute, die sind haben ein weißes Kostüm, also die haben eine hohe, du kennst diese Mützen vom Ku Klux Klan in Amerika.
Oh Gott, ja.
Die haben diese hohen weißen Mützen an, weiße Büßergewänder, wickeln sich Handtücher um die Fersen, um die Unterschenkel. Darum sind metallene Bänder und an denen hängen große, schwere Ankerketten. Und die schleppen sie einander stützend durch die Straßen. Und das macht ein Rascheln, Poltern, die schwitzen, die bluten, die sind barfuß.
Mm, ja.
Und das war für die Kinder, ich glaube, das Gruseligste, viel gruseliger als alles, was sie jemals im Fernsehen gesehen haben.
Drei Nächte am Bett bei den Kindern, dann muss erstmal zusehen, dass die wieder schlafen.
Ja. Also unser Sohn fand es toll. Der hat sich auch immer ein bisschen hinter mir versteckt, aber inzwischen meinen Beinen immer so nach vorne geguckt, weil er es auch so toll fand. Er hat auch gewusst, was ist denn das? Worum geht's denn da? Dann haben wir erklärt, Karfreitag, Gottes Sohn stirbt.
Sünden weg?
Nein, das hat mit Sünden weg nichts zu tun.
Ich dachte, weil die ja irgendwas gemacht haben, die Leute.
Dann ja, so, ich kenne zwei, die haben sich daran, also das spricht sich dann im Ort natürlich rum. Der eine hatte, ja, betrügerisch andere Leute übers Ohr gehauen, also auf eine üble Art und Weise, und hat sich dann aber dafür geschämt und hat mit seinem Priester gesprochen, hat gesagt, ich möchte da gerne teilnehmen. Und diese Ritus, den unser Hörer in Spanien verfolgt hat, das ist genau so etwas, das ist also eine Wahnsinnsspektakel, das spielt sozusagen diese magische, die ganze Menschheit stellt sich diese Frage, stirbt an diesem Tag wirklich Gottes Sohn? Das inszenieren die auf eine dramatische Art und Weise, wie es anders, glaube ich, gar nicht geht. Also ich kann sagen, nächstes Mal Karfreitag kommst du zu mir und dann gehen wir zusammen hin. Und diese Ketten, die Leute sich um die Füße binden, das symbolisiert die Last der Sünden, die Christus auf dem Weg zum Kreuz tragen muss. Manche von denen tragen schwere Holzkreuze, das gibt es auch. Viele von denen, also, und das ist schon Tage vorher, danach wird immer eine Mutter Gottes noch mit einer Musikkapelle hinter diesem Zug durch die Stadt getragen. Alles mitten im Dunkeln, das ist, ich finde es.
Also schwer was los bei euch.
Da ist jetzt die Post
ab. So ein bisschen Zinnober und so, das könnt ihr einfach, das muss man einfach mal sagen. Mir hat noch eine Dame geschrieben, so finde ich die jetzt hier mal eben. Aha, Angelika, die fragt, warte mal, wo ist sie denn? Warte mal, jetzt ist sie wieder weg, da. Hatte Jesus von Nazareth Kinder? Ich meine, ich würde jetzt mal spontan sagen, nach allem, was ich weiß, der hatte ja nicht mal Sex. Weil gut, also in der Kirche geht auch mal Kinder ohne Sex, aber ja nicht bei Jesus.
Also, nach dem Glauben der katholischen Kirche hatte Jesus keine Kinder. Wäre aber eine Sensation, sollte man jemals rausfinden, dass er Kinder gehabt hat. Aber wie gesagt, nach allem, was man über diesen guten Mann weiß, hat er keine Kinder gehabt.
Aber wenn er Gottes Sohn war, und sind wir nicht eigentlich nach eurer Idee auch alle Gottes Kinder, dann hat er auf jeden Fall ganz viele Geschwister.
Das stimmt. Also er ist Menschensohn, er ist auch ein Mensch wie wir, deswegen hat er viele hunderte Milliarden Geschwister. Ja, stimmt.
Und er hat die ganzen Ehefrauen, die Nonnen, hat er auch noch.
Stimmt, die sind heiraten sozusagen Christus, aber das ist ja eine symbolische Heirat. Also er muss nicht abwaschen neben seiner Frau, er muss nicht den Müll rausbringen.
Das wäre schwierig bei so vielen Frauen. Außerdem machen das bei euch genau diese Aufgaben, machen ja die Nonnen bei euch und nicht die Männer.
Aber also die Männer müssen in Ehen...
ich meine jetzt in der katholischen Kirche. Da sind ja die Nonnen eher die bei den Kardinälen ein bisschen abwaschen, oder?
Ja, da sind wir jetzt gerade beim Thema, weil unsere drei Salzburger Nonnen, die drei Rebellen-Nonnen, du weißt, über die wir mal eine Sondersendung gemacht haben.
Natürlich, natürlich. Ich war als sozusagen ich damals, auf dem Schreibtisch, stand ich per Laptop dabei.
Ja. Richtig, genau. die Nonnen aus Goldenstein, dem Schloss im Süden von Salzburg, als ich damals da war und wir uns mit diesen wirklich beeindruckenden Frauen unterhalten haben, haben sie mir erzählt, dass sie große Bewunderer sind von Faustina Kowalska. Dann haben wir ihnen dieses Buch besorgt von Faustina Kowalska. Die waren ja wirklich bitterarm. Und sie haben damals auch immer wieder gesagt, ach, sie kommen doch aus Rom. Und das ist ja für uns ja, wäre das ja ein Traum. Und weißt du,
die waren nie da, ja, die waren noch nie in Rom.
Ich bin ein gastfreundlicher Mensch und ich habe dann immer gedacht, ihr wart noch nicht in Rom, das lohnt sich total. Und habe dann im Laufe der nächsten Zeit das immer wieder mal gesagt, dass ich diesen Wunsch der Ordensfrauen nach Rom zu kommen gerne erfüllen würde. Es ist aber nicht so ganz einfache Sache, weil die sind ja nicht mehr so ganz jung, wie du weißt. Die sind ja zwischen 80 und 90. Das heißt, wir brauchen Pfleger, wir brauchen Begleitpersonal, wir brauchen Logistik und so weiter und so weiter. Ja. Und dann habt von ganz alleine, muss ich jetzt mal lobend sagen, eine Gruppe von Gästen, die ich hier in Rom habe, gesagt, wir möchten spenden. Wir möchten diesen Wunsch der Nonnen erfüllen. Wir möchten das Geld spenden, dass die auf eine gute Art und Weise nach Rom kommen, den Papst sehen und hier diesen Lebenswunsch in Realität wird.
Ja, wow.
Und ich habe mich dann, also am Anfang konnte ich das gar nicht glauben, das hat sich aber alles bewahrheitet. Die haben also tatsächlich eine erhebliche Geldsumme bereitgestellt, mit der wir in der Lage sind, das durchzuführen. Wir werden also Ende April, am 28. werden die Ordensfrauen per Flugzeug hier in Rom ankommen.
Ach, wir sind werden die schon mal geflogen überhaupt? Nee, ne?
Ich glaube Flug? Nicht.
Also, ich glaube, die sind noch nicht. Sie aber ja nah.
Wir werden sie abholen und wir werden sie in dieser Zeit begleiten. Wir werden mit ihnen in die Generalaudienz gehen. Wir werden mit ihnen Rom angucken. Wir werden mit ihnen Dinge angucken, die du schon gesehen hast. Wir werden mit ihnen in einen Gottesdienst hier in Rom gehen.
Eis essen, und wir werden
mit
gehen.
Denen, genau, wir werden mit denen also Zeit in der Wohnung verbringen, die wir für sie gefunden haben. Und wir werden das all unseren Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts ganz genau erzählen. Mit ganz viel O-Ton von den drei Frauen. Wir sind da alle schon ganz gespannt, aber wir sind mit den Vorbereitungen fertig. Also das ist alles eigentlich klar. Wenn jetzt super. Nichts Schlimmes mehr dazwischen kommt, freuen wir uns auf diese bestimmt spannenden Tage mit den drei rebellischen Ordensfrauen aus Goldenstein ja, und ihren Begleitern.
Zieh die Farbe an. Ja, super. Das ist ja diesen Monat. Sensationell.
Genau. Ja, das ist schon bald und wir werden allen ausführlichst darüber erzählen und ihr könnt gespannt sein.
Na, dann würde ich sagen, das können wir heute nicht mehr toppen. Wir machen jetzt Schluss, oder?
Ja, dann freue ich mich auf nächste Woche. Dann,
auch. Was ist denn dann, da so los eigentlich nächste Woche? Der Papst muss jetzt erstmal ausruhen. Der muss jetzt wieder aufs Land am Dienstag. Oder?
Wir können dann, genau, der ist auf dem Weg nach Castel Gandolfo. Wir werden dann wieder was erzählen, was Neues über die Ordensfrauen. Dann wissen wir nämlich schon ein bisschen mehr, können wir schon ein bisschen mehr verraten. Vielleicht schon, was die gesagt haben, worauf die sich freuen, was für ein Programm wir haben. Und dann bin ich gespannt, was sich im Umfeld von Leo dem 14. jetzt Neues tut, wie sich das Personalkarussell dreht, wen er mitnimmt, wen er nicht mitnimmt, wohin die Reise geht. Ich glaube, das werden wir ganz genau beobachten und alles genau darüber erzählen.
Meine Güte, ich muss jetzt nochmal bei Konrad nachdenken. Der hat mich heute beeindruckt.
Ja, Konrad, der Elektriker. Besuchen wir den mal.
Ja, das ist eine gute Idee. Nächste Reise geht nach Polen.
Genau. Oder wir machen ein Kinderbuch zusammen. Konrad, der Elektriker.
Konrad, der Elektriker, wie der Obdachlose rettet und so. Finde ich eine schöne Idee.
Siehst du?
Ja, siehst du.
Finde ich eigentlich auch.
Schon wieder ein neues
Produkt. Ja, weißt du noch, der Supermann? Nikolaus, weißt du, der durch die Luft düste?
Ja, Konrad, das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten, ja.
So kam mir Konrad immer vor, wie der düsende Nikolaus, genau so.
Wunderbar, schöne Grüße gehen raus an Konrad.
Alles klar, mach's gut, meine Liebe, ne? Pass gut auf dich auf und bis dann, bis nächste Woche. Hallo Heike, das ist die 68. Sendung und diesmal müssen wir was Neues machen. Ich muss in der gleichen Sendung zum zweiten Mal sagen, hallo Heike.
Ja, hallo Andreas, ich hörte schon davon. Wir haben aufgezeichnet und uns beschwert, dass der Papst sich politisch so ein wenig äußert und kaum sind wir fertig mit der Aufnahme, sagt er was. Was sagt er denn genau und wo?
Ja, du, wir waren ja beide ganz überrascht, dass diese Ansprache während des Ostersegens, also des Orbi et Orbi-Segens, so knapp ausfiel. Also er hat nicht so viel über Krieg und Frieden gesagt.
So vage. Hm.
Richtig. Offensichtlich hat er sich's anders überlegt oder Berater haben ihm gesagt, Heiliger Vater, das war nicht so toll. Und er ist dann rausgefahren in seinen Urlaubsort.
Ja.
Er macht ja einen Tag Urlaub in Castel Gandolfo. Und da gibt es dann relativ häufig nochmal so eine Erklärung. Also die Kollegen stellen sich dann vor diese Villa. Das ist eigentlich üblich. Das haben wir viele, viele Jahre lang gemacht, wenn der Papst nach Castel Gandolfo kam, in der Hoffnung, dass er dann nochmal rauskommt und was sagt. Das ist insofern immer ganz spannend, weil das nicht so wirklich offiziell ist. Der Papst hatte den ganzen Tag Zeit gehabt, nachzudenken. Das wärest du, wenn du in der Krise mit, was weiß ich, Kollegen, deinem Mann, wem auch immer, mal so Zeit hattest, das sacken zu lassen und dann noch jemand kommt und sagt, Heike, sag mal, was denkst du denn jetzt darüber? Und dann ist der Papst manchmal sehr viel klarer. Und das war es diesmal auch. Und das stellt ein bisschen auf den Kopf, was wir in der Sendung besprochen haben. Deswegen hatte ich darum gebeten, dass wir mal anhängen.
Genau.
Das hören wir uns jetzt, glaube ich, mal eben an. Weil es geht um zwei entscheidende Punkte. Einmal um den Begriff ungerechter Kriegen, unjust war, und einmal um den Begriff Congressman.
Okay, lass mal eben reinhören.
I would simply say, once again, what I said in the Urbi message on Sunday, asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate and which is not resolving anything. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way. And let's remember especially the innocent, children, the elderly, sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on the civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that the human being is capable of. And we all want to work for peace. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen, to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. Thank you.
Okay, er hat auf Englisch gesprochen. Wenn er Englisch spricht, also mir fällt erstmal auf, er redet gar nicht so richtig schlimm amerikanisch. Also ich habe auch Verwandtschaft in Amerika und die reden immer so richtig. Das macht er gar nicht so. Das finde ich irgendwie ganz angenehm. Er redet ein schönes Englisch, verständlich.
Ja, das stimmt. Es gibt über ihn, gab es im Vatikan immer einen Spruch, ist mir jetzt gerade auch wieder eingefallen, das hat man ganz lange über ihn erzählt, er ist einer der ganz wenigen Amerikaner, der den armen Engländern ihre Sprache nicht versaut.
Oder? Genau, das stimmt. Ist mir auch gerade auf. Ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal bewusst so richtig angehört, habe gedacht, das ist ja ganz gut verständlich. Ja,
genau.
Gar keine heiße Kartoffel im Mund. Gut, okay. Und er sagt also zwei Dinge. Einmal unjust war. Er sagt ja nicht das Wort Trump, ne? Das habe ich jetzt nicht gehört.
Nein, er bleibt also ganz diplomatisch, aber er ist zum ersten Mal, und das ist wirklich eine neue Qualität. Also bisher hat er immer nur gesagt, die Kirche tritt für den Frieden ein. Das ist die Botschaft von Jesus von Nazareth. Das ist ja auch alles easy.
Mhm.
Aber er hat sie noch nicht auf das politisch unbequeme Terrain bewegt, wo ganz viele gesagt haben, muss jetzt endlich einmal sagen, das ist ein ungerechter, von dem Völkerrecht nicht gedeckter Angriffskrieg der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das hat er bisher nie gemacht. Er hat immer gesagt, also ich rede nichts Konkretes, und das ist das erste Mal, dass er sagt, von vielen wird dieser ja auch als ein ungerechter Krieg bezeichnet.
Mhm. Und dann sagt er irgendwas mit dem Kongress. Drösel mir das doch nochmal eben auf.
Ja, das ist eine sehr heikle Geschichte, und ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt passieren wird, weil es gab in den, wenn die Päpste, ich habe das bei Johannes Paul II. Erlebt, da ging es noch um Ronald Reagan, ich habe das, der war damals amerikanischer Präsident, ich habe das erlebt bei Franziskus, da ging es um den Präsidenten Bush. Es geht schlicht und einfach darum, dass die Präsidenten der Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahrzehnten immer gesagt haben, Päpste können ja sagen, was sie wollen, aber sich bitte nicht einmischen in die inneren Angelegenheiten der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist jetzt wirklich heikel, weil der Papst sagt zum ersten Mal, die Bevölkerung der Länder, die betroffen sind, also damit meint er natürlich jetzt vor allem die Vereinigten Staaten, weil er nennt ganz klar das Wort Congressman, das gibt es im Iran nicht. Ja. Also das kann man als beteiligtes Land nicht meinen, sondern er sagt, wendet euch an die politischen Verantwortlichen in eurem Land, die offensichtlich in der Opposition gegen Donald Trump sind. Also wendet euch an eine ganz bestimmte politische Partei im Kongress, sagt, wir sind ein friedliebendes Volk. Mhm. Und da kenne ich jetzt eine ganze Menge Leute, die sagen werden, der Papst soll bitte die Klappe halten, was innere Angelegenheiten der Vereinigten Staaten angeht. Das ist eine versteckte, aber doch deutliche Kritik an Donald Trump. Und ich glaube, das wird jetzt ein heißer Tanz.
Ja, okay. Aber war das jetzt, nochmal ganz kurz zur Einladung, war das jetzt bevor Trump gesagt hat, beziehungsweise seinen großen Frieden jetzt feiert? Oder war das jetzt schon danach? Weil jetzt über Nacht hatten wir ja alle so ein bisschen die Befürchtung, er möchte jetzt mal eben den Iran auslöschen. Das war ja die wildeste Drohung seit langem. Wann genau hat er das denn gesagt?
Also der Papst hat das gesagt am Ostermontagabend vor seiner privaten Residenz in Castel Gandolfo, vor dieser Villa Barberini, in der er seinen freien Tag verbringt. Mhm. Und das, was ihn bewegt hat zu dieser Erklärung, sagt er ja auch, es geht darum, dass die Amerikaner, also dass Donald Trump angedroht hat, die Infrastruktur anzugreifen, also Brücken, Straßen, Krankenhäuser. Und dann sagt der Papst, davon betroffen sind jetzt, das ist jetzt eigentlich eine Kriegsaktion, die ist nicht gerechtfertigt, die ist nicht zu entschuldigen, weil davon betroffen sind auch Kinder, schwache, ältere Menschen, die mit diesem Krieg überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Und ich glaube, dass das jetzt auch so eine klare Ansage an Trump war, weil das bezieht sich jetzt ja direkt auf eine Drohung des amerikanischen Präsidenten. Und ich glaube, da ist dem Papst jetzt auch wirklich der Hutschnur geplatzt.
Okay, und, ja, zu Recht. Und trotzdem hat das eben leider nicht gesagt am Ostersonntag, als ihm alle zugehört haben, sondern eben in Castel Gandolfo vor ausgewählten Journalistinnen und Journalisten. Wird das denn jetzt mal um die Welt gehen? Weil ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Also ohne dich hätte ich es jetzt nicht erfahren.
Ja, das geht um die Welt. Also Gott sei Dank, da war ich nicht der Einzige. Also viele Kollegen stehen da. Das geht jetzt überall über die Nachrichtensender. Das Gut. ist eine klare Geschichte, wenn der Papst sowas sagt. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, also ihn kennend würde ich sagen, er ist während dieser Osterfeierlichkeiten, während des Gottesdienstes immer so, ja, ergriffen von dieser theologischen Seite seines Amtes. Also er ist dann Priester und ich glaube, er will sich dann ungern auf ganz normale tagespolitische Themen einlassen, weil ihm geht es dann um Himmel und Erde. Aber ich glaube, er hat dann selber gemerkt, wir müssen jetzt einfach auch mal, der Vatikan muss jetzt einfach auch mal im Namen der Christen Stellung beziehen. Gut. Und das war ein klarer Aufruf an die amerikanische Bevölkerung zu sagen, steht auf, wehrt euch. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was passiert, weil die Wähler, die katholischen Wähler in den USA sind ja zweigeteilt. Es gibt Trump-Unterstützer, das ist bekannt. Mhm. Auf der anderen Seite, viele von denen sind auch sehr fromm. Und ein Papst, der jetzt ein Viertel der Amerikaner dazu aufruft, zu sagen, da ist ein Mann an der Regierung, der macht einen schweren Fehler aus Sicht eines Pontifex, also des Stellvertreters Gottes auf Erden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Wirkung bleibt.
Ja, aber Trump feiert sich ja schon wieder als großer Friedensfürst. Also jetzt, wo es diese Einigung gab, die ja nur unter dieser Drohung zustande gekommen ist, sagt er ja heute schon wieder, also jetzt kurz bevor diese Folge rausgeht, die geht ja immer Donnerstagnacht raus, sagt er ja schon wieder, ich bin hier der große Friedenspräsident und ich habe das jetzt hier alles geregelt. Also ich weiß nicht, ob da bei ihm wirklich was ankommt. Ich hoffe es sehr.
Also ob bei ihm was ankommt, weiß ich auch nicht. Ich kann nur sagen, egal wie die Amerikaner aus diesem Konflikt raus wollen, das weißt du ja genauso gut wie ich, es steht absolut in den Sternen. Ich glaube nur, dass durch diese Erklärung des Papstes für Trump das Leben nicht leichter wird, sondern ich glaube, dass es innerhalb der Vereinigten Staaten, vor allem unter den Katholiken, auch in den Katholiken in der Politik und jetzt auch unter den Kongressleuten, weil die hat der Papst ja direkt angesprochen. Ich glaube, dass es jetzt Kongressleute geben wird, die sagen werden, also wenn wir so weit sind, dass meine Wähler vom Papst direkt angesprochen werden, dann muss ich mich mal langsam auf die Hinterbeine stellen und mich auch wirklich gegen diesen ungerechten Krieg wenden. hoffen wir.
Dein Wort in Gottes oder Göttinnens Ohr.
Ja, Kirche hat ja viel mit, weißt du, Kirche hat ja viel mit Hoffnung zu tun. Und wenn wir die nicht hätten, dann könnten wir nicht.
Glaube, liebe Hoffnung. Ja, und sag mal noch ganz kurz zum Abschluss, er sollte vielleicht einfach mehr Englisch reden, oder? Ich habe das Gefühl, wenn er Italienisch oder was weiß ich alles redet, klebt er an Zetteln. Und wenn er Englisch redet, dann purzelt ihm was raus.
Ja, kann das sein? Ja, das ist richtig. Das sehe ich ganz genauso. Ja. Also er spricht viel flüssiger, viel erleichtert, viel, also ohne diesen, echt, der fühlt sich in Italienisch unsicher, fühlt sich in Französisch unsicher, ist ja auch ganz normal. Ja. Da will er auf keinen Fall einen Fehler machen und in Englisch spricht er halt auch viel freier von der Leber weg. Mhm. Das ist leider, wie du weißt, kommt das in Rom nicht so gut an, weil der römische Pontifex ist auch der Bischof von Rom. Und die Römer sind immer ziemlich, weil die alle ziemlich schlecht Italienisch sprechen, weil die nicht so viel Italienisch in der Schule hatten. Die sind immer ziemlich sauer, wenn der Englisch in der Schule hatten. Mhm. Die sind immer sauer, wenn der Bischof von Rom Englisch spricht.
Ja, das verstehe ich. Aber vielleicht in den Pressekonferenzen sollte man immer sagen, und jetzt machen wir das Ganze nochmal auf Englisch.
Ja, ja, genau.
Ganz klaren Worten.
Ich glaube, das
und du sagst aber, ich bin Herr Englisch. Reden Sie mit mir Englisch.
Genau.
Gut, alles klar.
Meine Dann Liebe, danke vielen ich dir. Dank. Ne? Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Klehn.
Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.